Also für die, die gestern Abend nicht dabei waren, das wollen wir ja immer nicht, man soll ja immer nicht bestrafen dafür. Also ja, im Frühjahr 54, merkt man sich, im Frühjahr des Jahres 54 sitzt Paulus in Ephesus und schreibt diesen Brief. Na, man kann ihn ja mal abschreiben, um rauszukriegen, wie lange man wohl braucht, um diese 16 Kapitel zu schreiben. Es ging damals garantiert langsamer, als man heute schreibt, weil das ja eine Kunst war. Das machte Paulus wahrscheinlich auch nicht selber. So hatte einen Mitarbeiter, dem er es diktierte, und das hat wahrscheinlich auch Tage gedauert. Mir liegt daran, dass wir in diesen Tagen, auch wenn wir immer einzelne Abschnitte betrachten, irgendwie den Gesamtbogen des ersten Korintherbriefs im Blick haben. Und das ist relativ einfach. Der Paulus hatte die Absicht, einen Besuch zu machen. Er war ja anderthalb Jahre in Korinth gewesen, um die Gemeinde zu gründen. Immerhin, das war intensiv. Anderthalb Jahre hat er gearbeitet. Und das lag so etwa 4 Jahre zurück, als er diesen Brief schrieb. Und er hatte auch schon vorher einen geschrieben. Das ist interessant. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Eigentlich aus den 2 Briefen, die wir haben, lässt sich erschließen, weil Paulus darauf Bezug nimmt, dass er vor dem ersten Korintherbrief schon einen Brief geschrieben hat. Und zwischen unserem ersten und zweiten Korintherbrief hat er auch einen geschrieben, den sogenannten Tränenbrief. Auf den nimmt er im zweiten Korintherbrief Bezug. Die haben wir nicht. Wir haben nur diese beiden. Also da ist ziemlich was abgegangen in diesen Jahren zwischen Paulus und der Gemeinde. Und hier ist besonders typisch dafür, dass er ja den Besuch ankündigt, aber er hat noch einen Umweg, er muss noch was besorgen, er kommt auch noch nicht so schnell weg, er will noch bis Pfingsten, dem jüdischen Pfingstfest Shavuot, das ungefähr im Juni liegt das dann auch, so wie unser Pfingstfest. Dann bis dahin will er noch in Ephesus arbeiten, schreibt er. Und deshalb schickt er schon mal einen Brief, um vorab alle dringlichen oder allzu dringlichen Fragen zu behandeln. Wo er den Eindruck hat, das hat jetzt nicht Zeit, bis wir es besprechen. Da muss schon mal, und schickt dann Boten hin. Hochinteressant, wie man sagt, hat den Timotheus losgeschickt, der ohne diesen Brief, der über einen Landweg nach von Ephesus oben rum, Mazedonien, also Nordgriechenland, danach, und über den Seeweg schickt er einen anderen Boten, den wir jetzt nicht kennen, mit diesem Brief. Er rechnet damit, dass dieser Brief vor dem Timotheus schon in Korinth ist. Ah, das war interessant. Was hätte der Paulus dafür gegeben, wenn der E-Mail gehabt hätte? Und wenn das alles mal so schnell in der Kommunikation, das ist ja auch, wir sollten uns dessen auch bewusst sein, was das für ein Vorteil ist, dass man mal eben schnell zum Telefon greifen kann. Nicht wahr? Auch das Reisen ist ja auch, meine Güte, wir kommen hier aus verschiedenen, wenn Sie alle hätten zu Fuß gehen müssen, aus Bösingen und so, und Hochdorf hier so, wann hätten Sie heute starten müssen und wie müde wären Sie jetzt schon und kämen Sie heute Abend noch zurück oder wie wäre das? Also das ist ja alles. Wir nehmen das so selbstverständlich, diese Kommunikationsmöglichkeiten, die wir heute haben, sind so fantastisch. Hatte der Paulus nicht, und umso erstaunlicher ist, wie intensiv die Arbeit war. Und er schreibt im ersten Kapitel, darüber haben wir gestern kurz gesprochen, dass es Probleme gibt, vor allen Dingen gab es Streit in der Gemeinde und es gab Parteien, von denen man gar nicht sagen kann, der ganze Korintherbrief lässt nicht richtig erkennen, worum es eigentlich inhaltlich ging. Also wenn die wenigstens noch richtig Streit gehabt haben, hätten, herzlich willkommen, noch richtig Streit gehabt hätten und sagen, soll man die Kinder taufen oder soll man nur die Gläubigen, die Erwachsenen taufen? Da wüsste man, ne, da wüsste man noch, worum sie sich gekloppt hätten. Das weiß man gar nicht. Es gab Parteien, die einen nannten sich nach Paulus, die anderen nach Apollos, die anderen nach Kephas, also Petrus. Aber die drei hatten überhaupt nichts gegeneinander und auch gar keine Unterschiede. Was war's? Man erschließt das aus dem ganzen Brief. Es ging eigentlich so um Formfragen, um Stilfragen. Eine Prägung in Griechenland war die sogenannte, also man lernte, gebildete Leute lernte, wie man geschliffen formuliert und wie man geschickt argumentiert, so dass man Leute überzeugt und dass es nicht so anstößig ist, dass man nicht so holprig die Leute mit der Tür ins Haus fällt und die Leute beleidigt durch Sachen, die sie nicht hören mögen, sondern dass man das ein bisschen glatter und geschickter macht. Das studierte man in der Rhetorik. Es war nicht nur die Form der Rede, sondern auch intelligente Argumente, mit denen man Leute so. Und wer das konnte, der hatte Ansehen. Da sagten die Leute, das gefällt mir, der ist gut. Und die sortierte man, dann war auch so eine Kultur damals, so Denkschulen und Redeschulen, da gab es führende Köpfe, Patrone sozusagen, große berühmte Namen und so. Und das hatte so ein bisschen abgefärbt. Wissen Sie, wenn man das versucht zu übersetzen auf unsere Problematik heute, da ist natürlich vieles anders bei uns heute, aber eins ist ziemlich gleich und ähnlich. Prüfen Sie mal selber, wie wichtig es ist, so in einem Dorf wie hier, was reden die Leute über uns? Was denkt man über uns? Ich hab das jahrelang studiert, weil meine Frau den Zettel immer im Küchenschrank hätte. Wir Deutschen sind ein Volk der Denker. Wir denken immer, was die anderen über uns denken. Das hing da jahrelang, ich weiß jetzt auch verschwunden. Und gut, bei den jungen Leuten ist das auf Facebook, da wird geklickt, gefällt mir. Das sind 1,7 Milliarden Menschen in der Welt, die das nutzen. 7 Milliarden Mal pro Monat wird das geklickt, gefällt mir. Und da kann man richtig süchtig werden. Was ist, wenn da keiner klickt, es gefällt mir, mich liebt keiner. Ne? Oder wenn ein Shitstorm kommt und alle dagegen sind, wer bin ich denn? Nun, und wenn ich so gucke, vermute ich, dass einige von Ihnen sowas nicht betreiben auf Facebook. Aber umso mehr ist man oft abhängig von dem, die Verwandtschaft und die Bekanntschaft und ringsum die Kollegen oder die Firma, wo man ist. Überlegen Sie selber, von welchen Leuten es Ihnen sehr, sehr wichtig ist, was man von Ihnen denkt und wie man über Sie redet. Das kann man nicht machen. So. Und das war in Korinth das Grundproblem. So, da denkt man ja gar nicht lange drüber nach. Das ist einfach so ein Klima. So, das hängt in der Stadt, in dem Dorf. Man weiß ja, man hat ja die Schere im Kopf. Wenn du bestimmte Dinge sagst oder tust, das macht man nicht. Dann zerreißen sie sich das Maul über dich. Und das weißt du auch. Und deshalb macht man das nicht. Und jetzt können Sie ja selber mal überlegen, was sind so Dinge, wo, und wenn, sagt man, das ist das normale, säkulare Verhalten, geprägt durch die Kultur und durch über lange Traditionen oder so, ganz unterschiedlich. Und was man oft nicht merkt, ist, wie stark dieses Verhalten, was die ganze Gesellschaft prägt, auch die christliche Gemeinde prägt. Und das war das Problem in Korinth, dass sie das gar nicht merkten. Denn im Blick auf dieses Verhalten, wie man sich kleidet, wie man spricht, was man isst und so, was wir Kultur nennen, das sind wir so mit aufgewachsen, das haben wir uns nicht bewusst für entschieden, so sind wir erzogen worden oder in der Gruppe, in der wir, ist das so üblich gewesen? So. Und deshalb hält man das für natürlich und für normal. Man merkt das gar nicht, dass man so macht. Und man merkt auch gar nicht, dass das mit dem Evangelium, so war das in, also solche Parteiungen zu haben und sich auf berühmte Leute zu beziehen. Die konnten da gar nichts vor. Der Apollos wollte es gar nicht, der Paulus wollte es nicht. Aber man redete so von ihm, bewundernd und so. So machen wir sie einwandern, Pro und Contra. Es ging gar nicht um die Inhalte, es ging nur um die Art und Weise, wie die redeten. Und ob das interessant war. Und den Paulus sagten, er hat immer so schwierig, was der da machte. Außerdem die ganze Erscheinung von Paulus, der muss ja ganz krumm gegangen sein, der Paulus. Wenn Sie mal nachlesen, wie der verprügelt worden ist, dessen Knochen müssen total kaputt gewesen sein. Das war keine stattliche Erscheinung mehr.
Haben die anderen gesagt, oh, so ein mickriger Typ, das ist auch nichts hier für uns. Nichts zum Vor. So, oder so das Begehren in der Gemeinde. Wir möchten, man nennt das heute gesellschaftlich relevant sein. Wir möchten doch Christen sein, eine Gemeinde sein, die in der Umgebung, im Ort, in der Stadt, im Dorf anerkannt ist. Dass sie sagen, was die machen, ist gut. Wenn die Leute sagen, die Kirche, die hat soziale Einrichtungen, ohne die ging's gar nicht. Gut, dass sie das machen. So, das schafft, das haben viele sagen das, deshalb machen wir das. Dann kriegen wir eine Bedeutung, eine Anerkennung in der Gesellschaft. Und so kommt das, ohne dass man es merkt, dass man einen feuchten Finger in die Luft hält und sagt, was gefällt eigentlich den Leuten ringsrum? Und das muss man doch machen. Wir wollen doch, haben doch alle einen tiefen Wunsch in uns, nett zu sein. Und wer mag das schon gerne, dass die Leute sagen, das ist ein Sektierer und der spinnt und der ist ja aus dem 19. Jahrhundert und die sind ja Fanatiker. Schlimmste Schimpfwort heute in Deutschland ist, das ein Fundamentalist. Da sagt man, der schmeißt vielleicht auch noch Bomben. Ne? Das sind die ganz übel, da will doch keiner sein. Also verhält man sich so, dass man das nicht ist. So. Und das sagt er, dieses Verhalten war da und spaltete die Gemeinde. Gut, Paulus geht dann drauf ein, auch was er als Gegenmittel hat, aber da kommen wir dann gleich drauf. Wir lesen jetzt heute das Kapitel 3 und den Anfang von Kapitel 4. Und ich will das jetzt so machen, also Seite 198 ist das bei mir. Im Neuen Testament, also hinten, ich glaube, wenn Sie hier das mitgebracht haben, hier da hinten lag Lutherbibel aus, dann haben Sie es gut, dann hören Sie den gleichen Text. Wenn Sie eine andere Übersetzung haben, dann ist das auch nicht schlimm. Achten Sie drauf, ich lese langsam genug. Und ich will jetzt so machen, dass ich abschnittweise lese und jeweils etwas dazu sage als Erklärung. Und jetzt machen wir das mal so. Muss meine Uhr wieder dahin. Von fern sehe, und dann machen wir eine Pause und da hinten steht was zu essen und zu trinken und dann haben wir Luft, damit man auch wieder klar Kopf machen kann und danach haben wir eine Runde, wo Sie alle Fragen und Beiträge sagen können und wir versuchen damit irgendwie weiterzukommen. Und das Ganze ist allerspätestens pünktlich 21.30 Uhr fällt dir der Hammer, danach läuft nichts mehr, also damit Sie wissen, worauf wir uns verpflichtet haben. Zwischendurch aber eine fette Pause, damit man nicht tot ist abends. Sie haben ja hart gearbeitet, auch schon einen Tag und so. Das ist also, jetzt lesen wir 1. Korinther Kapitel 3. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch, Streit unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, und der andere sagt, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Also er sagt zunächst, euer Verhalten in der Gemeinde ist wie das von unmündigen Kindern. Er hatte... Was ist das? Was heißt jetzt fleischlich? Fleischlich heißt kindisch. Ich will erklären, was Paulus damit meint. Und was ist das Gegenteil, wenn er sagt, was ist denn geistlich? Im Unterschied zu geistig, was ist geistlich? Wir gehen noch mal in den Zusammenhang. Er hat am Anfang gesagt, da gibt es ja Spaltungen, da gibt es Spaltungen, warum historische Aufnahmen, es blitzt und donnert, gleich donnert es. Es gibt Spaltungen bei euch, das soll es doch eigentlich nicht geben. Und dann sagt er, das kommt, weil jeder es besser weiß und ihr so viel Wert darauf legt, klug, ich sage mal etwas frech, klugscheißerisch zu reden.
mit klugen Worten, mit Worten der Weisheit, also so glatt poliert, argumentiert, das den Leuten einleuchtet. Und dann sagt er, ich bin bei euch gewesen, es ging mir weder ums Taufen, noch ging es mir um kluge, geschliffene Redeweise und Argumente. Sondern dann kommt ein dicker Block am Anfang, der sagt, ich habe das Wort vom gekreuzigten Christus euch gesagt. Das ist eine Kraft und Weisheit Gottes für uns, die wir gerettet sind. Für die, die das ablehnen und die verloren gehen, ist als Schwäche. Es ist ein Skandal, Gott kann nicht sterben und es ist dumm. Diese Konfrontation ist immer da. Und das hat er erfahren. Aber er sagt, ich habe mich entschieden, ich wollte nicht mit klugen Worten, also geschickten Argumenten, wo ich alle Widerstände wegnehmen konnte, bei euch auftreten, sondern ich wusste nichts anderes, ich wollte nichts anderes wissen, als dass Jesus, der Gekreuzigte, die Schlüsselfigur ist, in der Gott Mensch geworden ist, auf die Erde gekommen ist, dass er alle unsere Sünde trägt, am Kreuz das Gericht Gottes trägt und Gott ihn bestätigt in der Auferweckung und ihn damit zum Retter macht. Das ist Kraft Gottes am Kreuz. Die Allmacht der Liebe Gottes. Und die Allmacht am Kreuz beweist sich, er trägt die Last der Welt und Gott bestätigt sie in der Auferweckung. Das ist Allmacht Gottes. Das ist Gottes Kraft. Aber die Leute sagen, einer, der am Kreuz hängt, das ist doch nichts. Das ist doch der Ohnmachtsanfall an sich. Mit dem kannst du doch nichts erreichen. Wer sich selbst nicht helfen kann, der kann niemandem helfen. Und es finden unlogisch, wenn Gott Gott ist, dann kann er doch nicht an einem, der aufgehängt wird am Kreuz, sich offenbaren, sondern da muss man große Gedanken haben, das höhere Wesen, das höchste Gut oder wer weiß was, wie die Philosophen das so nennen. Das ist logisch und das leuchtet ein. Also die einen sagen, das ist Dummheit, das andere ist Kraft. Nein, sagt Paulus, es ist, mir ging es darum, das Wort vom gekreuzigten Jesus zu sein, wenn er vom gekreuzigten Wort vom Kreuz, meint er nicht das isolierte Kreuz. Nicht? Man kann nicht Jesus wie eine Salami so in Scheiben schneiden, sondern das ist der Jesus, der Mensch, in dem Gott Mensch geworden ist, der heilt, der Wunder tut, der leidet, der stirbt und den Gott auferweckt und bestätigt, dass in ihm Gott sich offenbart und dass er der Retter der Welt ist und den er erhöht zu Rechten Gottes und er wiederkommt in Herrlichkeit. Aber die Mitte ist der Gekreuzigte. Paulus sagt nicht, ach, das mit dem Kreuz, das war so ein Ohnmachtsanfall, peinlich, peinlich, peinlich. Gott sei Dank ist er auferstanden und wir können das alles vergessen. Nein, sagt er, die Kreuzigung war das Wichtigste. Und wenn ihr wissen wollt, wie stark Gott ist, müsst ihr aufs Kreuz schauen. So stark ist er, dass er unter die Lasten geht, die alles kaputt machen in dieser Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist seine Allmacht. Und dann sagt er, ja gut, das leuchtet den Leuten nicht ein, das halten sie für Dummheit. Warum? Das kann ein Mensch nur begreifen, der den Geist Gottes bekommt. Dann sagt er, wer kennt denn den Menschen? Der Geist des Menschen. Also was sie denken und wünschen, kann ich nicht an ihrem Gesicht ablesen. Aber sie wissen, was sie heute gedacht haben und gewünscht haben. Das ist der Geist des Menschen, kennt, weiß, was im Menschen ist, sagt er. Am Ende des Kapitels 2. Und so ist es der Geist Gottes. Der weiß, wer Gott ist und wie er sich offenbart und wie er handelt, anders als Menschen sich das vorstellen. Und deshalb können wir das nur begreifen, dass das Weisheit und Kraft Gottes ist, wenn wir Gottes Geist haben. Und dann sagt er, jeder, der zu Jesus gehört, hat Gottes Geist, sonst kann er gar nicht zu ihm gehören. Das sagt er nochmal, das sagt er noch im 12. Kapitel. Nur durch den Heiligen Geist kann ein Mensch wirklich bekennen und sagen, Jesus ist der Herr. So, und jetzt sagt er aber, wenn man das Leben anguckt, ihr verhaltet ja euch gar nicht so, wie das nötig ist, wenn ihr Menschen seid, die von Gottes Geist geprägt sind. Ihr verhaltet euch ja immer noch so, als hättet ihr den Geist Gottes nicht, als wärt ihr die normalen Menschen ohne diese Erfahrung des Wortes Gottes und des Geistes Gottes, ohne dass ihr Jesus kennengelernt hättet. Fleischlich, also wie unmündige Kinder, kindisch, sagt er. Denn
Wenn solche Rivalitäten bei euch sind und ihr euch ärgert über solche Formfragen und euch anpasst und gar nicht merkt, wie ihr euch anpasst an eure Umwelt in der Gesellschaft und da euer Verhalten durchsteuern lasst, anstatt zu fragen, was der gekreuzigte und auferstandene Jesus will, ja, dann seid ihr unmündig. Man muss euch wie Kinder mit Milch ernähren. Richtige Speise könnt ihr nicht haben. Das nennt er hier am Anfang. Also, was ist das Kennzeichen eines mündigen Christseins? Herzlich willkommen. Da vorne gibt es eine Bibel, die braucht man. Da hinten liegen welche, hinterhin. Wir lesen 1. Korinther 3, Seite 198. Also, da mache ich jetzt weiter. Was ist das Wichtigste? Paulus sagt, wir kommen zu all den Problemen, aber das Wichtigste ist, ein Christ ist ein Mensch, der kapiert hat, dass der gekreuzigte Jesus, den Gott auferweckt hat, Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. Dass er der Retter ist. Und wer dem sich anvertraut, der wird gerettet. Und wer das für Doofheit hält und meint, das passt nicht, das braucht er nicht, der geht verloren in Ewigkeit. So sagt er, und das ist echtes Leben, das ist mündiges Christsein, diese Kraft durch Vergebung und Bekehrung zu erfahren. So, jetzt sagte ich wiederholt, es ist so schwer zu sagen, ist im ersten Korintherbrief, wo liegen jetzt die Unterschiede bei diesen Gruppen, die sich da gestritten haben und Rival. Es waren, wie gesagt, gar keine großen Lehrunterschiede. Es waren mehr so Sympathieunterschiede. Das gibt es im Mitarbeiterkreis. Da macht einer, in der Jugendarbeit kennt man das schon, das tut richtig weh. Wenn einer ist so toll dran und die Jungs, die mögen ihn in der Jungschar, der kommt an. Ein anderer ist daneben, der glaubt auch an Jesus genauso und möchte das gerne tun, sagt, ich kann nicht so, bin nicht so sportlich, komme nicht so gut an. Also, und das gibt es, wir unter Erwachsenen natürlich genauso. Es gibt Leute, die sind uns unsympathisch, deren Art, die passt uns nicht. Und sagen, oh, wenn die da sind und oh, wie der da redet. Der eine redet zu viel, der andere redet gar nichts und so. So das sind oft diese menschlichen Dinge, die uns entfremden und sagen, da mag ich nicht hingehen in den Hausbibelkreis, wo der dabei sitzt. Also das ist für mich nichts. Und die quasselt immer, die kriegt überhaupt das Ende nicht und so, da gehe ich nicht mehr hin. Oder der Pfarrer, der redet so, dass man es nicht versteht. Oder der macht immer Witze, das macht man nicht. Oder der andere. So, ne? Also es sind so äußerliche Dinge, aber die uns tief ärgern. Und die Rivalitäten und Scheidungen schaffen. Und der Paulus sagt immer, wenn das Raum gewinnt in einer Gemeinde, ja, es ist menschlich, es ist allzu menschlich. Aber wenn das wirklich bestimmender Platz hat, manchen Gemeinden haben bestimmte Familien eine beherrschende Rolle. Wir sind so aktiv. Ich denke an eine Kirchengemeinde, die ich sehr schätze, wo wirklich lebendig ist, aber der aktivste Mann da drin, der und seine Frau und die 5 Söhne, die die haben. Und deren Frauen, die sind alle zum Glauben gekommen, die alle musikalisch. Und die sind wie der beherrschende Clan in dieser Gemeinde. Eigentlich sollte man sich freuen, dass es so eine tüchtige Familie gibt. Aber was meinen Sie, was in der Gemeinde für Geschwätz im Gange ist und wie viel Ärger es gibt? Ja, die wollen nur ihre Macht, ne? Die stimmen die Mehrheit und setzen alles durch und so. Und das hat gar keinen Sinn. Das ist derartig vergiftete Atmosphäre plötzlich, obwohl natürlich keiner dagegen ist, dass sie alle an Jesus glauben und dass die Kinder und die Schwiegertöchter alle Jesus nachfolgen. Im Grunde müssten sich alle freuen, aber tatsächlich haben sie alle Ärger. Sagt natürlich keiner, dass es dadurch ist, dass es davon kommt, aber es vergiftet die ganze Gemeinde und spaltet. Und so, das war die Atmosphäre in Korinth. Ja, deshalb redet Paulus jetzt über die Mitarbeiter. Wir lesen weiter von Vers 5 bis Vers 11.
Also sagt er, es ist doch menschlich und fleischlich und ihr lasst einfach den Geist Gottes mit der Botschaft vom Gekreuzigten nicht euer Herz und eure Gemeinschaft bestimmen. Es sind euch andere Sachen wichtiger. Ja, man sagt, jetzt versucht er das zu knacken. Wer ist denn nun Apollos? Vers 5. Wer ist denn nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat gegossen. Der ist nämlich später gekommen, als Paulus schon weg war aus Korinth. Da kam der von Alexandria her. Aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein sachkundiger Bauleiter. So muss man das sagen, übersetze ich das mal gleich. Luther sagt, als ein weiser Baumeister. Andere übersetzen als ein kluger Architekt. Aber es ist eigentlich, der Mann, der hier gemeint ist, da steht das Fremdwort Architekton im Griechischen. Aber das ist der Bauleiter. Der ist damals nicht der, der im Büro die Zeichnungen gemacht hat und dann andere beauftragt, sondern ist mehr der, der auf dem Bau ist und der das Ganze leitet. Der weiß, wie das funktionieren muss mit dem Bau und der die Arbeiter anleitet, damit es ein sachkundiger Bauleiter. So bezeichnet Paulus sich selber hier. Und zwar nicht durch Gottes Gnade. Er sagt, es ist ein Geschenk, dass ich diese Gabe hatte, dass ich als Pioniermissionar hinkommen konnte, euch das Evangelium sagen und mitarbeiten konnte, dass Gott mich gebraucht hat, dass Menschen zum Glauben an Jesus kamen und im Glauben wuchsen, Teil der Gemeinde wurde. Also ich nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf, ein jeder aber sehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Jetzt kommt er wieder zurück. Achten Sie mal, im ganzen Korintherbrief wird das so sein. Er redet über Mitarbeiter und wie man sie sehen soll und was ihre Rolle ist. Aber er kommt dann immer wieder zurück. Alles steht und fällt mit Jesus Christus im Zentrum, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Das Wort vom Kreuz, Kraft und Weisheit Gottes. Wenn das nicht im Zentrum ist und das Wichtigste ist, fliegen einem die Sachen um die Ohren und alle auseinander, dann sind die zentrifugalen Kräfte nach allen Richtungen viel zu stark an der Gemeinde. Geht auseinander und wächst nicht. Deshalb geht er immer wieder darauf. Also, was kann man hier lernen? Zuordnung der Mitarbeiter. Wie gehören die zusammen? Pflanzen? Okay. Er gebraucht ja zwei Bilder. Er redet einmal von der Landwirtschaft, vom Ackerbau. So, ne, ich habe gepflanzt und der Apollos ist gekommen, hat begossen. Später. Also, das ist beides wichtig, sagt er. Und wir haben die Gnade. Der Apollos hat eine Fähigkeit gehabt und ich habe von Gott eine bekommen. Und wir haben unsere Arbeit gut gemacht. Und er sagt doch, die wird doch belohnt. Nicht? Das ist in der Bibel ist das nicht so, als ob dann gesagt wird, das ist alles für nichts und so natürlich. Ja, nein, er sagt schon, er sagt zwar auf der einen Seite, der pflanzt und der begießt in Vers 8, sind einer wie der andere, jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Und vorher sagt er, so ist weder der pflanzt noch der begießt etwas. Das hört sich so an, als auf euch kommt es nicht an. Ja, das will er nicht sagen. Er will nur sagen, wir dürfen etwas tun und das ist ganz wichtig, aber das Entscheidende können wir nicht tun. Gott gibt das Wachstum. Und jeder hat seine Rolle und deshalb hat es doch keinen Sinn, sich an die Typen zu hängen. Gruppierungen zu machen und zu sagen, ja, das war richtig und wie der macht, ist viel besser als wie der es macht. Das bringt doch nicht, ihr habt das nicht kapiert, jeder hat seinen Teil, aber Gott allein schafft, dass diese Arbeit zu einem Wachstum führt. Nun möchte ich Sie darauf hinweisen, Wachstum heißt hier, die Gemeinde wächst, ihr seid das Ackerfeld, ihr seid der Bau. Nachher wird er vom Tempelbau reden. Es geht nicht darum, um die Vervollkommnung des Einzelnen. Er sagt nicht, wir haben jede Blume einzeln begossen und gepflanzt und jetzt steht da jedes Blümchen auf der Fensterbank in heller Pracht und wunderbar. Nein, Wachstum und Pflanzung und Wachstum ist die Gemeinde als Gemeinschaft. Und das Wachstum des einzelnen Christen geschieht nur in der Gemeinschaft. Wenn das nicht, also unsere Vorstellung heute, dass man sozusagen ich und Jesus alleine und ich will wachsen im Glauben, das ist eine völlig fremde Vorstellung. Wenn ich nicht in der Gemeinschaft des Leibes Christi, das wird das große Thema im 12. Kapitel werden, mich einfüge und die Dienste der anderen Körperteile in Anspruch nehme und den anderen dienen, kann ich nicht wachsen. Wachstum und Pflege, Gründung und Wachstum und Pflege des Wachstums geschieht immer in der Gemeinde. Und ich weiß ja nicht, wie Sie das erleben und in welcher Gemeinde Sie zu Hause sind. Und das ist heute absolut nicht selbstverständlich. Und viele verkümmern in ihrem persönlichen Glauben, weil sie versuchen irgendwie so allein. Da sagt man, Religion ist Privatsache, das macht ja bei Religion stimmen. Aber Christusnachfolge ist immer Gemeinschaftssache. Man kann nicht mit Christus wachsen und sich trennen von der Gemeinde. Deshalb hängt da so viel ab. Deshalb ist das auch so wahnsinnig heiß, wenn es da kracht in der Gemeinde und wenn es auseinandergeht und wenn es nicht miteinander geht. Das geht nicht nur um die Organisation, schade um diese Gemeinde, sondern da leiden die einzelnen Schaden in ihrem Glauben, in ihrer Gemeinschaft mit Gott durch Jesus. Es gibt das Wachstum nur in der Gemeinde. Das betont der Paulus hier ganz scharf und kommt dann ganz, also, und er, der hat ja ein gesundes Selbstbewusstsein. Was ist ein gesundes Selbstbewusstsein? Wenn Leute sagen, ich bin nichts und ich kann nichts, dann klingt das wahnsinnig demütig, aber ist aber krank. Das ist einfach gelogen, ist einfach nicht wahr. Es gibt keine unbegabten Christen und deshalb ist es natürlich nicht fromm, sondern es ist krank, wenn einer sagt, ich bin nichts und ich kann nichts und den Kopf und dann meint, das wäre auch noch demütig und besonders christlich. Nein, ist es nicht. Wer die Geschenke Gottes missachtet und nicht würdigt, natürlich sagt der Paulus, durch Gottes Gnade. Im 15. Kapitel wird er sagen, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und hier sagt er, durch Gottes Gnade bin ich ein Weiser, ein sachkundiger Bauleiter gewesen. Das kann er von sich sagen. Weil er nicht sagt, ich bin eben tüchtig, sondern er sagt, das ist Begnadigung, das ist ein Geschenk. Ich kann mich dessen gar nicht rühmen, ich kann nur Gott danken. Ausgerechnet ich, Paulus, der ein Mörder war und ein Verfolger der Christen, ich bin gewürdigt von Gott, das Evangelium vom gekreuzigten Retter zu sagen und in Korinth, dieser Weltmetropole, Wirtschaftsmetropole, entsteht eine dynamische Gemeinde und da darf ich etwas tun, dass sie gegründet wird und Jesus hat mir das geschenkt, als Besonderes zu sagen, pass auf, vergesst nicht, unser Fundament ist Jesus, der gekreuzigt und auferstanden hat. Es gibt nichts Wichtigeres. Da waren die schon alle weg und redeten über den Heiligen Geist und ob man in Zungen reden muss und ob es auch Heilungen gibt, wunderbare, und ob man dies und jenes hat, beschäftigte die wahnsinnig, weil sie das alles erfuhren und zerstritten waren, so wie wir heute. Nein, sagt der Paulus, ich habe es nicht begriffen. Vergesst nicht, das einzige Fundament, auf dem alles steht, ist der gekreuzigte und auferstandene Jesus. Ihm verdanken wir unser Leben. Vergebung der Sünden ist das größte Wunder. Dagegen sind Heilungen, wunderbare Heilungen, nix. Sind ein Killfit, sind Käse, sind null. Und ob jemand in Zungen redet und wer weiß was redet, altägyptisch oder babbelt oder was, ist ganz egal, es mag ihn alles stärken im Glauben, es ist Wurst, es ist nichts. Verglichen mit der Vergebung der Sünden, die alleine gekreuzigt Jesus geht. Indem ich das so drastisch formuliere, merken Sie ja, wie heiß das bis heute ist. Und so war es damals.
Sie hatten einfach, ja, Vergebung der Sünde, ja, Jesus am Kreuz gestorben, irgendwie ist er auch theologisch richtig, aber das riss keinen vom Stuhl. Aber wenn irgendwo eine Heilung passierte, rannten sie wie die Verrückten. Gesundheit ist die Hauptsache im Leben. Wenn irgendjemand in Sprachen beten konnte und man konnte es nicht verstehen, dann haben die anderen sich aufgeregt und die anderen haben gesagt, Halleluja, jetzt ist endlich der Heilige Geist da. Er sagt, ihr habt ja alles nicht begriffen, das macht alles sein. Das ist alles schöner Beifang. Aber was uns trägt, die Kraft, das Fundament, alleine Jesus Christus, der Gekreuzigte. Und daran, sagt er dann, wird gemessen. Da wird gemessen, ob die Arbeit etwas stimmt. Ich habe in meinem Zimmer die Kopie eines wunderschönen alten Bildes, das Sie sicher kennen, vielleicht gesehen haben. Der Lukas Cranach hat in Wittenberg, viele Pilger nach Wittenberg jetzt, da können Sie es in der Stadtkirche sehen, in der Predella, also dem Altarbild dort, da ist dieses Bild von Cranach, wo Luther predigt. Und das ist, er ist auf der Kanzel irgendwo, wie so ein Schwalbennest, ist in die Wand gemauert. Und dann auf der anderen Seite des Bildes, so ein längliches Bild, auf der anderen Seite des Bildes steht die Gemeinde. Und dazwischen ist ein breiter Zwischenraum und da ist das Kreuz, der gekreuzigte Jesus. Und das Tuch, das weht wie eine Siegesfahne nach rechts und links, so geschlungen. Und Luther zeigt auf den Gekreuzigten. Cranach wollte sagen, das ist die Botschaft gewesen. So, der Prediger verkündet den gekreuzigten Jesus. Und zwischen dem Prediger und der Gemeinde als das verbindende Pluszeichen, als steht der Sieger. Und es gibt nur eine einzige Aufgabe eines Verkündigers des Evangeliums. Die Menschen, die Gemeinde auf den gekreuzigten Jesus hinzuweisen. Eine Predigt, ein Gottesdienst, in dem das nicht das Zentrum ist, ist für die Katz. Da können noch so viele nette Tipps, little Tipps für Happy Days gesagt werden. Weil nur er der Retter ist. Nur er, der die Gemeinde baut. Nur er, der das Fundament ist. Und mit all den Zerreißproben des Lebens, die uns als Einzelne und als Gemeinde zerreißen, trägt und zusammenhält, ist der Hinweis auf den gekreuzigten, auferstandenen Jesus. Ich bin stolz darauf, dieses Bild habe ich geerbt. Das hat jahrzehntelang vor dem Schreibtisch des Pfarrers Wilhelm Busch in Essen gehangen. Der hatte so einen komischen Schreibtisch, der hatte so eine Wand davor und vor seinem Auge war dieses Bild. Und als er gestorben war und seine Arbeitszimmer aufgelöst hat, die Emmy Busch gesagt, nehmen Sie sich was mit, was ihnen wichtig ist. Dann habe ich gedacht, darf ich dieses Bild mitnehmen? Ja, sagt sie, nehmen Sie es. Seitdem hängt es in meinem Zimmer. Seit Jahrzehnten, Busch ist 66 gestorben. Und habe gedacht, nichts anderes will ich tun. Nichts anderes soll mich jeden Tag, wenn ich arbeite, erinnern daran. Nichts anderes habe ich zu tun, als Menschen, ob sie glauben oder noch nicht glauben, auf den gekreuzigten Jesus hinzuweisen. So, und das tut Paulus hier. Und er sagt, man tut es auf unterschiedliche Weise. Ich habe die Anfangsarbeiten gemacht, der Gründung. Und dann kam der Apollos und der hat begossen. Das muss ja das wachsen. Er hat es eben auch so getan, um der Gemeinde zu sagen, Jesus, wir haben nichts anderes, als dass wir in Jesus gegründet sind. Und hat das entfaltet, hat ihnen gezeigt, was das bedeutet. So, sagt er, das ist es. Und dann ist interessant, wie das bewertet wird. Ja, das wird bewertet. Wir lesen von Vers 12 bis Vers 17. Also, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus, sagt er in Vers 11. Und dann, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren, der Tag des Gerichtes, nicht, wie der kommt. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt?
Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Es gibt also eine Bewertung der Mitarbeit in der Gemeinde. Ist nicht alles gleich. Man hat immer gefragt, was sind diese Baustoffe? Baut man eigentlich Häuser aus Gold und edlen Steinen? Das ist doch mehr die Dekoration, bestenfalls in großen Palästen. So, aber der Vergleichspunkt ist hier mehr die Beständigkeit im Feuer. Weil das Gericht, das ist hier nicht das Gericht, wo es entscheidet, ob ein Mensch verloren geht oder nicht. Manche haben auch behauptet, hier würde der Paulus vom Fegefeuer reden, wo man da durchgeht wie die katholische Lehre. Das sagt, nein, das ist es nicht. Es geht hier nicht darum, es geht hier um die Bewertung dessen, was Mitarbeiter in der Gemeinde tun. Und ihre Beständigkeit im Feuer des Gerichtes. Im Feuer des Gerichtes zählt nur eins. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Nur der Gekreuzigte und nur was uns bindet an den Gekreuzigten Jesus, nur was unsere Beziehung zu ihm stärkt, was ihn für uns wichtiger, größer, zentraler macht und unser Vertrauen zu ihm stärker ist, nur das ist Mitarbeit in der Gemeinde, die Bestand hat. Der Paulus sagt ja nicht, dass es noch nicht eine Menge anderes Nettes gibt, was man auch noch tun könnte, was nicht schlimm ist. Aber es wird verbrennen, sagt er. Es wird verbrennen. Und es wird wehtun. Die Bewertung dessen, was wir getan haben zum Bau der Gemeinde, das werden wir spüren. Nochmal, es geht hier nicht um gerettet werden und verloren werden. Er sagt nicht, wer hier falsch macht, der ist ein schräger Vogel, der ist verloren. Er verliert das. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, wie durchs Feuer so angesenkt. Aber dieses gibt es. Das ist ein hoher Ernst, sagt er. Erst hat er gesagt, kommt es darauf an, wer Apollos oder Paulus pflanzt oder gedeihen? Nein, Gott gibt gedeihen. Pflanzt oder begießen, Gott gibt gedeihen. Ja, aber das, was wir tun als Mitarbeiter in der Gemeinde, hat eine hohe Verantwortung. Es ist eine richtige Drohung zum Schluss. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Das Bild vom Jerusalemer Tempel wird hier gebraucht, wo Gott gesagt hat, da will ich gegenwärtig sein, ich will da wohnen. Im Neuen Testament, das Haus von lebendigen Steinen, so nennt Petrus das, im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Wir sind wie Steine, lebendige Steine zum Haus Gottes, dem Tempel gebaut, wo Gott drin wohnen will, bleiben will. Das seid ihr, sagt er. Er sagt es der Gemeinde, die ihr so kritisiert, dass sie so Rivalitäten hat und so nach äußerlichen Gesichtspunkten und so. Denen sagt er, ihr seid der Tempel Gottes. Und der ist heilig, das heißt, der gehört zu Gott. So wie er am Anfang die Heiligen, die berufenen Heiligen in Korinth sagt. Er kritisiert sie, aber er stellt ihren Glauben nicht in Frage. Er sagt nicht, das ist ja alles gar nicht, euer Glaube taucht ja gar nichts, ihr seid ja gar keine echten Christen. Kann man so ein echter Christ sein, wenn man sich so falsch verhält? Das sagt er nicht, das sagen die Leute dauernd heute. Hat mich einer nicht gegrüßt, sind das echte Christen? Kann das ein echter Christ sein? Sonntags rennen sie in die Kirche, aber auf der Straße kennen sie einen nicht, sind das echte Christen? Ich bin erstaunt, wie viele genau wissen, was echte Christen sind und wann sie es nicht sind. Da sind wir sehr schnell mit dem Urteil. Paulus hat gesagt, nein, nein, ihr seid der Tempel Gottes und der ist heilig. Ihr gehört ganz und gar zu Gott. Und wehe, wer den Tempel Gottes beschädigt. Das ist eine Drohung. Das ist eine Drohung. Er sagte, wer sich betätigt in der Gemeinde, um Menschen von Jesus wegzubringen und zu zerreißen und diese einzige zentrale Aufgabe, dass Menschen zu Jesus hin geführt werden, in ihm verwurzelt sind, in ihm wachsen, wer daran mitarbeitet, dass das beschädigt wird, dem Gnade Gott. Dem Gnade Gott. Da heißt es, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Und dann geht er an diesem gleichen Punkt noch einmal weiter. Nimm noch mal das auf, dass die mit der Weisheit zu haben und sagen, ja, man muss das doch so erklären, so schroff, wie du das sagst. Das glaubt doch heute keiner. Das stößt die Leute doch nur vom Kopf. Ich meine, ich hatte jetzt, als ich herkam, hatte ich eine dreitägige Vortragsreihe in Kassel beim Blauen Kreuz, auch über die Gnade allein, den Glauben allein, Christus allein, die Schrift allein, kam eine ältere Dame zu mir anschließend und sagt, Sie machen immer die Menschen so schlecht und so klein und so niedrig, ich bin kein Sünder. So, das war völlig klar. Die war auch in einer christlichen Gemeinde dort. Nicht, dass die also bei den Atheisten gewesen wäre. Die war richtig gut dabei. Aber das fand sie doch ewig, dieses Kleinmachen. Ich sage, lesen Sie den Römerbrief. Lesen Sie den Römerbrief, dann wissen Sie Bescheid, wer Sie sind und was Sie brauchen. Die war fuchsteufelswild und kam nicht mehr wieder. So, man kann ja die Leute nicht so vom Kopf stoßen, muss ja nicht so direkt sagen. Das war Korinth. Sie wollten allen gefallen und zum Schluss wollten die Leute alle sagen, der Pastor hat schön gepredigt. Aber wenn du an den wunden Punkten getroffen bist und weißt, ich muss mit Christus gekreuzigt werden, anders kann ich nicht gerettet werden, da geht dir die Lust weg, der hat schön gepredigt, der hat mich schön gepredigt. Schön predigen, das wollten die Korinther. Das war die Schule der Rhetorik da. So dass es alle erbaut und erfreut davon wegging, aber keiner bekehrte sich, das Leben änderte sich nicht und die Gemeinde strebte auseinander und wurden immer weniger oder kamen nur dann, wenn es unbedingt nötig war oder wie auch immer. Und jetzt lesen wir nur noch mal, dann schließe ich das hier ab, breche das ab. Ich kann nicht alles besprechen, den Rest noch mal von Vers 18 und dann in Kapitel 4 rein bis 5, das lese ich in einem Rutsch mal. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise ist. Ein Narr ist, so sagt er in Kapitel 4, Vers 11, sagt er, wir Apostel, wir sind Narren um Christi willen. Das heißt, ja, wir verkünden, dass der gekreuzigte Jesus, den Gott auferweckt hat, der einzige Retter ist. Er ist der zentrale Mittelpunkt der Weltgeschichte. Das mögt ihr für Torheit halten, dann sind wir Narren. Gerne lassen wir uns als Narren beschimpfen. Das ist Weisheit Gottes. So. Und das ist hier immer die Frage, wollen wir um heißen Brei rüber reden, wollen wir die Wahrheit sagen vom gekreuzigten Jesus? Denn die Weisheit dieser Welt, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott, denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum im Psalm 94, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen. Also, der ist toll, ne? Der hat's klug gemacht und gut gesagt. Der kann's glatt rüberbringen, dass Leute sich nicht ärgern, sondern freuen. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer, alles gehört euch. Ihr aber seid Christi, ihr aber gehört dem Christus. Christus aber ist Gottes. Wieder. Er nimmt das nochmal auf, er sagt, also gut, es geht bei euch um Weisheit, was ist geschickt, wie kann man gut reden, wie kann man so reden, dass man die Menschen gewinnt. Das wollen wir doch, besonders wir Evangelisten. Wir wollen Menschen gewinnen. Wie stolz ist man als Evangelist, wenn die Leute sagen, boah, das ging jetzt heute so, da konnte ich aber, war aber spannend, da konnte ich gut zuhören. Dann schwillt uns ja der Kamm und wir sind wahnsinnig stolz. Darum kann es nicht gehen. Natürlich sollen die Leute zuhören. Aber wenn sie nicht bekehren, wenn sie nicht kapieren, mein alter Mensch muss ans Kreuz. Und ich will mich bekehren von meinen Sünden und mein Leben Jesus übergeben, ist nichts gewonnen. Dann können sie noch so gespannt zugehört haben und können das noch so toll haben, dass sie gekommen sind. Ist alles für die Katz. So sagt Paulus. Also dieses weise Reden, das ist es nicht. Lass uns Narren sein. Es ist wahrscheinlich besser, sie beschimpfen uns auch als Narren. Das soll uns nicht schmerzen. Und dann ist nichts, hängt euch nicht an den und hängt euch nicht an den. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass Menschen euch verführt haben. Wenn diese Menschen wichtiger werden als das, was sie tun sollten, sie sollten euch Jesus Christus wichtig machen. Und wenn ihr über der Verkündigung oder der Seelsorge eines Menschen diesen Menschen plötzlich wichtig nehmt, dass der hat und den nicht vergessen könnt und euer Leben an Christus bindet, ist was schiefgelaufen. Dann ist was schiefgelaufen. Denn die alle gehören euch. Die sind Diener, Mitarbeiter. Gott beschäftigt die, damit sie euch dienen, damit ihr zu Jesus kommt und bei ihm bleibt. Sie gehören euch, Petrus, Paulus, alle für euch. Und ihr gehört Christus. Und Christus gehört Gott. In Jesus hat man allein Gott. Das heißt, eine totale Zentrierung auf Jesus zu. Da ist eine Wahnsinnsleidenschaft drin. Und so, sagt Paulus, sind wir Mitarbeiter Gottes. Nun ist es ja so, wir alle sind Ackerfeld und Bauwerk und es wird an uns gearbeitet, an uns allen. Ich brauche das auch. Ich kann ja auch nicht wachsen im Haus Gottes, wenn mir andere nicht in Seelsorge und Verkündigung das Wort Gottes so sagen, dass ich gestärkt und korrigiert werde und stärker an Christus gebunden. So sind wir alle Mitarbeiter und Empfänger. Jeder, der glaubt, in der Gemeinde ist, hat auch als Mitarbeiter und Mitarbeiterin einen Beitrag. Wo auch immer, im Diakonischen, im Seelsorgerlichen, im Organisatorischen, in Leitungsaufgaben, im Barmherzigkeitsdienst, in Krankenbesuchen, im Gebetsdienst, wo auch immer. Da gibt es tausende bei der Musik oder gibt es ganz viele verschiedene Dinge. Aber alle diese Dienste sollen dazu führen, und das sollte jeder Einzelne für sich haben. Meine Arbeit und mein Dienst, den ich tue, soll dafür dienen, dass Menschen zu Jesus kommen und wenn sie sich zu ihm bekehren, in ihm fest werden und wachsen, auf ihn konzentriert werden. Denn nichts anderes hilft im Leben und im Sterben. Wenn ich den letzten Schnaufer tau, brauche ich nichts. Da brauche ich kein Sprachengebet und keine Orgelmusik. Da brauche ich auch nichts mehr, außer dass ich auf Jesus schaue. Christus ist mein Leben. Und mit ihm gehe ich durch die Todestür in seine Herrlichkeit. Das heißt, es konzentriert sich alles auf Jesus. Und deshalb muss alle Mitarbeit in der Gemeinde dazu dienen, dass Menschen auf Jesus hinkommen und in ihm verwurzelt bleiben. So, jetzt breche ich das hier ab. Da könnte noch so viel, das vierte habe ich schon, das lasse ich jetzt weg, ist zu viel. Wir machen jetzt ein Päuschen und sagen, also gut, wir haben ja versprochen, 9:30 ist schon, weil jetzt könnten wir eine Viertelstunde, 20 Minuten Pause machen. Ich weiß ja nicht, wie viel ihr da zu essen habt und zu trinken. Und dann kann man aufstehen und sich vielleicht auch nochmal überlegen, auch besprechen, ist ja auch nicht schlecht, wenn Sie schon mal untereinander reden. Und denn normalerweise ist ja so, nachher, wer stellt die Fragen? Oder Sie müssen auch nicht nur Fragen stellen, Sie dürfen getrost auch, Sie haben den Heiligen Geist und Sie haben auch in die Bibel geschaut und Sie haben mitgelesen. Und wenn Sie den Eindruck haben, da ist was falsch akzentuiert von dem, was der Pazani gesagt hat, dann sprechen Sie es aus. Es geht nicht darum. Also wir wollen einander helfen, dass wir es besser verstehen, um für unser Leben etwas zu gewinnen. Also gut, Pause.